Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
Und Matti!
Und Matti steuert schon wieder aus ohne Ende.
Ich kann es nicht, er meint mit steuert aus, ich bin zu laut.
Ja, aber das werden wir nie hinkriegen. Das lassen wir, ich finde das so schön. So, warte mal, ich kann ja nochmal hier so ein bisschen nachregeln, so, aber ich will das gar nicht.
Nee, wenn du mich leise, ich bin ja sonst so leise.
Ja,
wenn
genau.
Du mich jetzt runterregelst, dann bist du ja zu leise.
Du bist ja eher so ein ganz stiller.
Du bist ja so ein schrecklicher Sprecher, bei dir ist ja immer, wenn ich die Kurve bearbeite, immer alles in einer Linie. Niemals ausschweifend.
Nee, ne?
Das ist unglaublich.
Wir sind immer noch in Köln und ja, aber gar nicht mehr lange. Wir haben ja schon Halbzeit hinter uns. Promi Big Brother läuft immer noch, nur noch 5 Sendungen. Die Sonne geht gerade unter. Wir schauen so ein bisschen von unserem schönen Loft hier über die Stadt. Mhm. Ist das hier dieser Telekom-Fernsehturm und was man alles sieht, die Lichter? Das ist
bist
ja schon
du schon
richtig
in Weihnachtsstimmung, wenn du sagst Lichter?
Noch nicht richtig, aber alle um mich herum, glaube ich, sind schon in Weihnachtsstimmung.
Ja, hast du das Gefühl?
Ja, meine Mama hat mir heute Fotos geschickt.
Ah.
Ja, die hat nochmal schön, der Fensterputzer war da, hat schon die ganze Weihnachtsdeko rausgeholt. Mm. Und sie hat geschrieben, sie freut sich schon, wenn sie zu uns kommt, wenn wir den Weihnachtsbaum aufstellen.
Die wird ja dieses Jahr das erste Mal bei uns Weihnachten verbringen.
Mit einem riesen Weihnachtsbaum.
Hast du dir vorgenommen? Letztes Jahr war schon groß. Letztes Jahr haben wir rausgefunden, dass wir den gut als Raumtrenner nutzen können.
Ja.
Das war so schön. Vorher haben wir den in meinen Erker gestellt, fand ich auch sehr schön. Aber als Raumtrenner fand ich ihn irgendwie noch schöner, weil da hatte man was auch im Esszimmer und im Wohnzimmer was davon.
Ja, finde ich echt toll.
Es war so muckelig, als würde man im Wald sitzen.
Ja.
Ich habe das geliebt.
Dekorierst du den wieder richtig schön?
Ja, klar. Weiß und so taub.
Weiß und taub.
Ja, toll. Bloß keine farblichen Ausschweifen.
Weiß ist auch gut, weil wenn der Snoopy irgendwann mal im Weihnachtsbaum hängt, kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ach, du
wenn er seine Flitzattacken bekommt, stell dir mal vor.
Ja.
Wäre auch ein schöner Weihnachtsschmuck.
Ja, aber ich komme langsam so in Weihnachtsstimmung. Also wenn ich den Snoopy da gerade so liegen sehe, seine Eier so glänzen.
Wie rot. Weihnachtskugeln.
Wie rote Weihnachtskugeln oder wie Rudolf the Red-Nosed Reindeer.
Er
ist irgendwie
so
gerade beim Kassigehen durch Brennnesseln gerannt.
Was?
Aber die glänzen ja so richtig, ne?
Ja.
So richtig rot.
Mhm.
Feuerrot.
Aber er
kratzt. Und die glänzen auch so ein bisschen, finde ich.
Ja.
Prall und glänzen. Guck mal, jetzt schnauft
er. Da ist er durch ein Brennnesselfeld gerannt.
Ja, ist durch ein Brennnesselfeld gerannt. Er hat heute sich einiges geleistet. Ich finde das immer so schön. Mir schreiben ja bei Instagram immer alle, die jetzt einen Snoopy in der Sendung sehen. Oh, er ist so gechillt. Oh, mit 9 Monaten. Der ist ja der Wahnsinn. Ach, ist der toll. Der ist ja so ruhig. Also heute hat er sich ein richtiges Schnippchen geschlagen mit mir.
Also Snoopy Instagram versus Reality.
Ja, versus Reality. Aber heute ist was passiert, das ist uns beiden noch nie passiert.
Was ist?
Ich habe es mir extra aufgespart, um es dir hier zu erzählen. Also ich bin heute, das Rheinufer war ja komplett überflutet, ne? Und du konntest ja unten gar nicht mehr gehen.
Ja.
Und wir fahren ja immer in den Nielerhafen. Total schön da. Das ist eine Hundefreilauffläche. Und du kannst den Leuten aber auch gut aus dem Weg gehen, gehst am Wasser, hast Wald, du hast eigentlich alles. Wobei die Agnes, die Make-up-Artist von Melissa, hat uns erzählt, dieser Wald ist so ein Sexwald.
Wirklich? Aber jetzt doch nicht um die Jahreszeit, wahrscheinlich nur im Sommer.
Letztens hat mich da ein Mann angesprochen, hat gesagt, darf ich ihn mal anfassen? Da habe ich gesagt, meinen Sie mich oder den Hund?
Nein. Hast du nicht gesagt.
Habe ich nicht gesagt. Aber auf jeden Fall bin ich da heute Kasse gegangen.
Stell dir das mal vor, da würden sie auch im Winter sich rumtreiben.
Triebig. Triebig und unerschrocken. Schrocken im Matsch. Auf jeden Fall bin ich da heute Gassi gewesen wieder. Und weil jetzt das Wasser so schön zurückgegangen ist langsam, konnte ich unten an der Wiese gehen.
Oh.
Und dann kommt ja so ein weites, also ne, ich musste nicht durch den matschigen Wald, sondern ich konnte durch die matschige Wiese gehen.
Ja.
So, und ich bin schon vorher eine große Runde gelaufen und ich habe schon gemerkt, der Alte hat ganz schön, wie sagt man, Dampf auf der...
Auf dem Kessel.
Auf dem Kessel. Dampf auf
dem Kessel.
Ja. Na, Dampf auf dem Kessel.
Wie hat sich das geäußert? War er dann, hat er rumgezogen, ist er hin und her geflitzt?
Er sucht sich ja mal an Khaleesi, lässt es an Khaleesi so ein bisschen aus. Ich versuche das dann zu unterbinden, aber er ist dann meistens wie so wirklich pubertär. Ich gehe dann hin, nehme ihn am Geschirr, sage, lass es jetzt, ne, bin schon auch klar. Aber dann auch wieder normal danach zu ihm, also so als, ne, mal kurz sagen, lass es und dann auch mal wieder so, ist okay. Ich muss ja auch Khaleesi schützen, ne?
das
ist einfach so. Und
es geht in ein Ohr rein.
Ich versuche immer alles, ne? Ich versuche ihn auch mal in die Ruhe zu bringen, ruhig mit ihm zu reden, ihn zu halten. Manchmal steigert er sich dann noch mehr.
Ja, weil halten, weißt du ja, kann auch Energie rein.
Ja, ich weiß, aber nicht festhalten, sondern nur so berührend, ruhig mit ihm reden. Aber manchmal hält dann auch nur, ich sag mal, 60 Sekunden und dann sucht er sich wieder Khaleesi. Und Khaleesi war dann heute schon so weit, dass sie ihm Ansagen macht, sie zeigt ja dann ihre ganzen Zähne, also alles. Und wenn sie dann zu ihm schnappt, macht sie richtig. Du hörst das richtig. Du lachst, aber das ist schon.
Ja, es gehört zum Ausdrucksverhalten, auch das Klappern mit den Zähnen.
Das ist schon
auch bedrohlich.
Das ist schon so, jetzt reicht es mir aber wirklich. Ne? Und das ist wirklich krass.
Das ist so, wie wenn ich neben dir stehe und so in die Hände hauen würde, sagen, hörst du auf jetzt.
Ja, das ist richtig krass. Mhm. Aber sie macht ihm ja nie was.
No.
Und er, ich habe ihn heute dabei genau beobachtet, Teenager, der lässt sich null davon beeindrucken, der beißt aber auch nicht zurück. Also er macht dann nicht mit den Zähnen oder so, sondern er macht das alles körperlich. Er rempelt sie dann wie so, kennst du diese, sind das Metal-Fans, die sich so pogen? Heißt das pogen?
Ja.
Bei auch so, die so auf, ne, die
sich so anrempeln.
Ja, anspringen, nee,
das sind mal Punks. Mit den Schultern.
Das machen Punks. Und ich bin halt nicht so
kommt aus der
ich liebe die Popmusik, einfach girly Pop. Auf jeden Fall springt er dann immer so in sie rein und dreht seinen Kopf aber auch so weg, damit sie ihn nicht kriegt. Ne? So, er findet das total lustig, du siehst das. Und dann hatte ich das heute mal wieder so getrennt.
Ja.
Und dann bin ich so gegangen unten auf dieser Wiese, auf dieser Matschwiese. Und ich habe ihn ja hier immer gesichert, habe ich letztens zu dir gesagt, an dieser, wir haben ja so eine 10 Meter Lederschleppleine, die ich ja liebe, Game Changer, ne? Diese Lederschleppleine, weil die ist nicht so eklig in der Hand. Mhm. Und jedenfalls hatte ich dir gestern noch gesagt, du musst die einmal um dein Handgelenk wickeln, damit die nicht rausrutscht.
Ja, das ist ja immer der Fehler. Der ist uns ja schon mal rausgerutscht aus dem Handgelenk, als er abgehauen
ist. Wir haben zwar Knoten drin, aber ne.
Ja, cool. Aber jetzt, wo der Boden auch so weich ist und so, das ist natürlich doof.
Mhm. Und dann hatte ich die heute in der Hand.
Ah, ja.
Und dann bin ich so unten in diese Matschwiese gegangen. Wunderschön, ne? Da sind ja diese riesen Fischreiher. Da waren wieder 4 Fischreiher. Das hat mich so an die Heimat erinnert, ne? Und ich bin da lang gelaufen, unten durch den Rasen. Und es war total schön. Und da war der Wald, da war der Rhein, die Schiffe fuhren. Und da liefen die mal neben mir. Und plötzlich, diese Welpenminuten, hatte der diese Welpenminuten.
Meine 5 Minuten.
Und schießt nach vorne zur Khaleesi. Und reißt mir, wirklich, hat die Schleppleine um meinen Arm gewickelt, die Leine zieht sich um meine Hände, der kleine Finger klemmt total ein, es reißt, es hat mir fast den Arm rausgekugelt, wirklich, er reißt nach vorne, das hat der noch nie gemacht.
Aha.
Und ich fliege in den ganzen Matsch. Und dann, um das Gegengewicht zu bringen, mir tat der Arm scheiße weh, meine Schulter tat mir weh, mein Finger tat mir.
Nein.
Tu jetzt nicht so, ist so, es war Horror.
Ja.
Und ich hatte ja wieder meine helle Kleidung an, ne? Mhm. Meine hellblaue Lieblings-Signature-Look, hellblaue Jeans, weißes T-Shirt,
hellbeige
farbene Jacke.
Als du nach Hause gekommen bist mit deinen Klamotten.
Nein, und ich hab das, und er reißt mich nach vorne, mir reißt der Arm nach vorne, wirklich, ich dachte, ich kugel mir den Arm aus, bricht mir den kleinen Finger, und das Ganze entgegenzusteuern, lehne ich mich natürlich automatisch nach hinten und fliege dann, während ich nach vorne fliege, auch noch nach hinten, weil ich natürlich versucht habe, gegenzusteuern.
Ja.
Und dann hat es mich nach hinten durch den Matsch gezogen, weil er ja noch nach vorne gezogen hat. Es war unglaublich. Und ich war wütend, aber ich musste dann sofort lachen, weil ich gedacht habe, ich Vollidiot gehe hier wieder in meinen beigen Wildleder, wie sagt man, Chelsea Boots, in meiner hellblauen Jeans, in meinem hellblauen, nur damit ich ja, mach mir extra die Haare, damit die Leute nicht wieder denken, ach guck mal, so ein Amstaff-Besitzer wieder hier, so, ne? Und dann gehe ich extra frisch geschniegelt da lang und er reißt mich in diesen Schlamm rein. Das hat er ja in, wie lange haben wir jetzt? 3,5 Monate? Hat er in 3,5 Monaten noch nicht geschafft. Und ich habe danach gemerkt, okay, das Einzige, was dagegen hilft, ist,
dich mal normal anziehen, wenn du Gassi gehst.
Na, und ich will auch nicht immer
einfach mal so Gassi-Klamotten an.
Nein,
mit so einem
gestern
Hund.
War schon wieder jemand bei euch in der Sendung. Die hat schon zu mir gesagt, ja, weil die hat zu dir gesagt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die hat zu dir gesagt, sie hat Angst vor Hunden.
Ja.
Und dann bin ich zu ihr und habe ich gesagt, du, ist das okay? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie ihn gestreichelt und hat sie gesagt, ihr seid ja nicht so die typischen Kampfhundbesitzer. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, guck mal.
Das ist auch Bild, so ein bisschen
Shaming. Ne?
Ja gut, dann warst du jetzt völlig eingesaut, hast im Matsch gelegen. Der Snoopy ist dann erstmal weg, ja? War dann weg?
Ich hatte ihn ja in der Hand.
Hattest du noch in der Hand?
Ja, ja, das hat geholfen.
Das hat
ich habe dann später gemerkt, Leine rumwickeln und in so einer Situation mit der anderen Hand die Lederleine auch noch festhalten, dass du zweimal festhältst, dann kannst du den Arm nicht so auskugeln und man hat dann doch mehr Halt. Das war wirklich Wahnsinn heute.
Es ist für ihn, glaube ich, generell in der Stadt jetzt auch viel einfach. Und wir verlangen ja auch richtig viel
das
von dem armen Kerl.
Die Sendung und die Stadt.
Ja. Guck mal, wir sind ja hierher gekommen. Er hat ja so das richtige Stadtleben, so Großstadtleben, das kannte er ja gar nicht. Ne? Kannte Cuxhaven, aber das ist ja keine Großstadt so. Und er war.
Warum sagst du das so abwertend?
Ich sage es nicht abwertend. Ich sage, es ist halt einfach keine Großstadt, weil es eine Kleinstadt ist.
50.000 Einwohner.
Oh, das ist ja riesig.
50.000.
Aber hier ist natürlich immer was los, immer Action. Hier fährt die Straßenbahn, der Bus, hier die Autos, vierspurig, mitten durch die Stadt. Also er war schon, am Anfang ist er nur mit zurückgelegten Ohren hier durch die Gegend spaziert und hat auch alles aufgesaugt, wie ein Schwamm, hat sich alles angeguckt. Und ich habe mit ihm ja schon mal ein bisschen so Stadttraining gemacht, aber das war ja gegen das, was hier los ist, war das ja Pipifax eigentlich, ne? Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, er soll schon ein bisschen mit in die Sendung und er soll das auch langsam kennenlernen. Dann haben wir das mit ihm auch langsam erst aufgebaut, ihn nur 3 Tage lang nur das angucken lassen, sich mal reinsetzen lassen. Überhaupt kein Druck, jetzt ja auch kein Druck. Aber diese ganze Energie, die in ihn reingeht und er saugt sie auch richtig so krass auf, die lässt er halt dann auch zwischendurch jetzt immer richtig raus.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, wenn wir abends aus dem Studio kommen, es fassen ihn halt viele Leute an. Das ist auch das Thema, es fassen ihn viele Leute da an.
Aber da habe ich schon ein Thema auch.
Jeder streichelt ihn.
Ja, ich habe schon nochmal Ansage gemacht. Gut, das lässt sich nicht vermeiden, ne?
Nein, man will ja auch dann nett sein. Ja. Weißt du, ich will nicht zu jedem sagen, weißt du, ich habe das Thema, keiner mag uns mehr wegen dem M-Steff. Plötzlich lieben alle den M-Steff und dann will ich mich beschweren, dass alle ihn lieben. Das ist ja auch scheiße. Das will ich auch nicht.
Ja, und wir haben mit dir auch drüber geredet, gesagt, wir müssen echt aufpassen, weil der kann kopfscheu werden. Das ist viel zu viel Energie, die in ihn reingeht. Und das ist ja fast so, wie wenn du mit dem Kinderwagen, keine Ahnung, hier über den Marienplatz schiebst und alle in den Kinderwagen reinfassen und das Baby anfassen. Da wird ja so ein Kind verrückt.
Aber ganz im Ernst, wenn ich vor dem Studiotür stehe, ich komme ja abends immer erst später, der steht schwanzwedelnd vor dieser Tür und will unbedingt rein. Der liebt das halt. Der liebt das, das ist krass. Und mit Khaleesi hätten wir das ja nie machen können. Die ist viel zu nervös, die will mehr ihren Space, so, ne?
Er hat so eine Grundresilienz, ja, also so eine stoische Grund.
Wie du.
So eine stoische Grundhaltung, die sagt, ja, das prallt alles so ein bisschen ab, aber er hat auch diese Sensitivität, wo man genau aufpassen muss, dass es auch nicht zu viel wird.
Ja, es gab ja jemanden, der hat ihm immer gestreichelt unterm Kopf und dann seinen eigenen Kopf immer noch an seinen Kopf gedrückt, wo ich dann gesagt habe, das musst du jetzt lassen, ne? Weil er hat immer zu mir rüber geguckt und ich habe schon gesehen, scheiße, das geht nicht. Ja. Und da muss man seinen Hund natürlich auch schützen. Machen wir auch. Ich habe nur das Gefühl, das mit der Sendung und so, das stresst ihn gar nicht. Er kommt ja hier abends immer voll gechillt her. Das, was ihn wirklich stresst und wo er diese Welpenminuten hier hat und das komplette Hotel, ich möchte das eigentlich gar nicht erzählen, weil ich Angst habe, dass wir nie wieder eine Wohnung hier im Hotel bekommen.
Das kannst du schon, ne?
Aber er rastet ja komplett aus am Abend. Ich fahre ja mittags, also wenn wir aufstehen, so um 11 oder 12, fahre ich mit ihm raus.
Große Gassi-Runde.
Große Gassi-Runde. Und da ist er immer ganz gechillt, außer heute. Heute war Horror.
Aber gestern war er zum Beispiel, war ich ja auch mit, da war er ja total
genau.
Und dann machen wir auch so ein bisschen Training mit ihm, rufen ihn ein bisschen ab und so. Dann machen wir mal ein bisschen Maulkorb oder so. Genau. Das bauen wir einfach so easy locker ein.
Aber heute war er krass drauf. Ich sag's dir, er ist ins Wasser gerannt. Er hat sich das erste Mal in seinem Leben Stöckchen geholt. Hat immer mit dem Stöckchen sich selber beschäftigt, weil wir werfen ja auch nicht. Ne? Nee. Hat er sich den selber immer hin und her geworfen. Dann ist er halt so Khaleesi. Er war wirklich heute in den Rhein rein, in die Becken rein. Er war wirklich, aber er war auch so süß, so kindlich.
Aber Matti,
süß,
du sagst heute doch immer, was ihn richtig stresst, ist abends.
Ja, das sage ich, genau. Abends, wenn wir hier, ich gehe ja hier in diesen kleinen.
Wenn ich schon im Studio bin, bevor du kommst.
Gehe ich hier immer in diesen kleinen Drogipark.
Drogipark, ja.
Und ne, Drogengebraucherpark.
Ja.
Und, ich bin ja Sozialpädagoge, ich habe Menschen betreut, die Drogen genutzt haben und deswegen sage ich
Sag mal nicht Drogi, sondern Drogengebraucher.
Drogengebraucher. Mhm. Und nicht Drogenabhängige, sondern Gebraucher.
Die brauchen die Drogen.
So neutral,
die brauchen die. Auf jeden Fall. Nicht Drogenbenutzer, nee, Gebraucher.
Drogengebraucher.
Drogengebraucher. Das ist schön, das Reframing, das ist wunderschön.
Ob es jetzt auch Drogengebraucherinnen heißt?
In andere Sphären begeben.
Also, auf jeden Fall. Da fallen die mir heute Morgen ein am Eigelstein, diese zwei Süßen. Was hatten die an? That's the way it is. Nee, was war das, dieses Rap-Musik? So, wie war das?
Ich habe immer nur geguckt, der eine hatte einen Zahn und hat immer Fuckfinger gezeigt die ganze Zeit.
Und dann haben die so getanzt und gefeiert auf dem Eigelstein, mitten in der Stadt und haben sich so, der eine hatte Schlappen an und eine coole Jeans und die haben richtig, die waren ja bestimmt auch schon, naja, kann man das Alter, kann man nicht.
So 50 waren sie vielleicht.
Ja, aber es war auf jeden Fall süß, weil die so coolen Hip-Hop gehört haben und dann haben die beide gedanzt.
Aber der hatte ja richtig krasse Boombox. Ein
Ghetto-Blaster dabei.
Eine Boombox hatten
die. Die waren so süß und der eine hatte alles schwarz im Mund, nur einen großen Langzahn. Naja, also
wie kommen wir jetzt wieder zum Snoopy zurück?
Nein, ich habe schon den Bogen. Ach,
die Drogengebraucher von dem Park.
Okay. Genau, und wenn ich abends in diesen Park gehe, und es ist ja so, wir wollten ja letzte Woche schon das Thema Stadt versus Land machen, haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Nee. Ich bin ja dann weil ich irgendwie auch nicht, das war nicht mein Thema letzte Woche. Und dann bin ich doch abends nach Hause gekommen von dieser Gassi-Runde zu dir und hab gesagt, also jetzt könnten wir so eine fucking Podcast-Folge Stadt versus Land aufnehmen. Ich habe gerade so einen Hals, ich bin gerade so genervt, ich könnte gerade alles auseinandernehmen, weil ich in diesem Park wieder mit den Hunden bin. Und das ist wirklich ein absolutes Kontra für die Stadt, dieser Dreck hier und dieser Labrador und diese, ach Gott, wie böse ich
dieser
bin,
ne? Dieser Labrador. Labrador.
Nein, aber die Khaleesi ist ja wirklich so. Ich gehe mit denen raus und die Khaleesi geht in, die geht die ganze Zeit immer nur an Hauswänden lang oder am Straßenrand, weil die Kehrwegen den ganzen Dreck an die Hauswände
oder Rinnstein
oder in den Rinnstein. Und ich weiß nicht, was sie da alles frisst. Und
alles.
Sie wird so stursch. Sie ist die ganze Zeit nur mit der Nase am Boden.
Ja,
und in jeden Hauseingang zieht sie rein. Mhm. Ne?
Wie du.
Und ich, es tut mir dann auch in der Seele weh, weil ich habe sie dann am Geschirr und ich weiß, ihr gedrückt das Geschirr in den Rippen. Sie mag das einfach nicht. Und dann mag ich es noch, dann will ich sie nicht rumziehen, weil es mir leid tut, weil sie so viel zieht. Und ich denke, Gott, dieser arme Hund, die muss ja so leiden. Die ist nur mit der Nase an dem Boden. Ich weiß dann nicht, was sie frisst und was sie, ne, ob da Menschenscheiße liegt. Ich sag's einfach
da
so.
Bei uns
was
doch
da
nicht,
alles ist.
Du?
Es ist alles nur abartig.
Sie hatte neulich so einen halben Döner, dann hat sie irgendwie so ein Stück Kuchen, dann war irgendwas eingepackt.
Das wäre ja alles nicht
schlimm für
mich.
Irgendwas war ausgepackt. Und das Problem ist aber auch dabei, dass der Snoopy natürlich lernt durch Nachahmung. Hallo, hier sind wir schon wieder.
Ja, aber er ist nicht annähernd
aber
so schlimm wie sie.
Er ist nicht annähernd. So, ne?
Nein. Er ist auch nicht so, dass er alles Rüdige immer anpinkeln muss. Ja. Das würde mich auch stressen. Aber er läuft besser als Khaleesi, muss ich zu seiner Verteidigung sagen.
Aber du bist da mit beiden Hunden unterwegs.
Ich bin da mit beiden unterwegs und sie zieht mich dann in jede Ecke, überall hin. Und ich will sie aus Mitgefühl da nicht immer wegzerren.
Aha.
Und das Einzige, was hilft, ist, dass ich mitten auf der Straße laufe. Natürlich in der Stadt nicht so produktiv ist. Ja, weil man kann sie nicht. Und das heißt, ich muss dann immer, und sie zieht mich überall. Und das Problem ist ja, wenn sie nicht straight geht, also oder wenn ich nicht straight gehe, ne? Wenn ich so sage, ey, ich gebe den Ton vor, ich gehe straight, fangen beide an, kreuz und quer zu laufen. Kreuz und quer. Er nach links, sie nach rechts. Leine verheddern sich, Leine wieder auseinander, Leine zwischen meinen Beinen. Ich stolper über die Leine. Und dann kommt so eine Dynamik, wo die mich die ganze Zeit nur gegen die Gegend schleifen. Und ich will aber, und das kommt ja noch dazu, mir tut's leid für die Khaleesi, aber A ist quasi, ich will das.
Ich sag jetzt gleich was dazu.
Und B ist, dass ich ja möchte, dass sie kacken und pissen.
Ja.
Und ich lasse Khaleesi das dann immer durchgehen. A tut sie mir leid, weil ich denke, sie tut sich weh. B will ich natürlich, dass sie schnellstmöglich ihr Geschäft verrichtet, damit ich nach Hause komme. Und es ist so, dass ich dann natürlich mich durch die Gegend ziehen lasse, weil ich jedes Mal denke, oh, vielleicht sucht sie jetzt den perfekten Ort zum Pischern oder zum Kacken. Das heißt, ich lasse mich dann von ihr ziehen. Das Aas zieht mich aber eigentlich nur dahin, wo sie wieder irgendwas in der Nase hat, um was zu fressen. Und so entsteht diese Horrordynamik, wo die beiden Hunde nur noch mich durch die Gegend schleifen und Snoopy dann, wenn wir nach Hause kommen, vollkommen gestresst, weil ich gestresst war den ganzen Weg und er sicherlich auch von diesem Kreuz und Quer und hin und her und ich weiß nicht, lässt hier innerhalb von 5 Minuten so viel Dampf raus und springt dagegen und springt da und rastet auch so. Jetzt kannst du erzählen, weil du findest, ich erzähle zu viel.
Ich merke einfach nur, dass wir, also du bei der Khaleesi nie mal an diesem Thema Sachen aufnehmen gearbeitet hast. Das hat sich bei ihr halt irgendwann mal verselbstständigt.
Auf die bin ich gar nicht gekommen.
Ja. Und das ist halt bei ihr wirklich einfach hat sich verselbstständigt einfach. Ist Horror geworden. Seit immer Erfolg,
Scheiße,
immer Erfolg.
Das habe ich jetzt hier
Erfolg.
Zugegeben.
Oh ja, hast du zugegeben?
Habe ich zugegeben. Böser in meiner
Fail. Und mich erinnert es immer, wenn du in deinem Shoppingwaren bist und wir gehen einkaufen, da ziehst du mich auch immer durch die Gegend und da gehst du auch in den Laden rein, in den Laden rein,
das
in den Laden
so
rein.
Das ist so ein gutes und Beispiel will, und du willst immer nur nach
Hause. Ich will eigentlich da
gar nicht. Und ich mach alles noch schnell da.
Dann noch
alles
da rein. Noch schnell jetzt noch da zu ziehen. Jetzt noch da rein. Und da hinten, guck mal. Und da auch noch. Und da bist du eigentlich wie die Khaleesi. Und ich denke mir so, wo zieht der mich denn jetzt wieder hin? Und ich bin nur stoisch und
so
der Stress steigt immer mehr in mir hoch, immer mehr in mir hoch. Und da bin ich wieder voll.
Oh mein Gott, mir öffnet das gerade die Augen.
Ja.
Fühle ich mich natürlich ganz schlecht, dass ich als Hundetrainer nicht mal auf die Idee gekommen bin. Das ist dieses Aufnehmen-Thema.
Also,
ich bin mal dran, mal mit ihr Aber es ist, jetzt ist eh...
Gesellschaft rausgeworfen. Offiziellen Hundetrainerverband.
Aber das ist ein blinder Fleck von mir, ja. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Ja, weil
ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mit ihr Leinführung trainieren. Aber nein, das ist, Leinführung ist ja gar nicht da die Ursache. Die Ursache ist der Triggerpunkt, das Aufnehmen vom Boden. Mhm. Auf die Sache, da war ich total blind. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Dass sie da halt auch immer diesen Erfolg gehabt hat, dadurch die ganze Zeit. Und wenn du dann natürlich auch noch nachgibst und sagst, du willst sie da eben nicht rausholen, vorher schon oder nicht, ne? Einfach sagen, nein, du kommst da nicht dran jetzt, das geht jetzt nicht, du hast keinen Erfolg. Dadurch, dass sie halt natürlich immer Erfolg hat, hat sie das halt jetzt so voll gelernt. Ja. Und ich habe dann auch mir gedacht, okay, gut, dann halt, guck mal, das erinnert mich immer an manche, nicht an alle, manche. Gott, lieber Gott, ich würde durchdrehen, aber an manche so dieses, man wird dann, kannst du das vom Gefühl her nur, dass du es nachvollziehen kannst, man wird halt dann selber auch so haltlos, sie ist ja dann auch so haltlos, sie will dann alles. Und dann mit zwei Hunden, es geht einfach gar nicht. Also ich glaube, hier in der Innenstadt, da wo wir jetzt sind, das ist natürlich auch so eine Goldmine hier, ne? Da liegt ja quasi von unserer Haustüre durch einen Eigelstein da bis zu dem Park, da liegt an Abfall, ich weiß gar nicht, das sammelt die Cuxhavener Müllabfuhr nicht in einer Woche in der ganzen Stadt.
Ich sage dir ehrlich, ich bin gestern hier langgelaufen, hier hatte einer einen Imbiss, der hat den ganzen Müll auf der Straße zusammengefickt. Müll, Pappbecher,
Pommes,
aber wirklich ganz viel Plastik. Und er hat das dann in Abfluss.
In Gulli gekehrt.
Ja. Der hat das in Gulli gekehrt. Ein Besitzer hier von dem Laden hat den Plastikmüll in Gulli gekehrt. Wirklich Berge. Und ich dachte, das ist doch nicht sein fucking Ernst.
Du kennst doch das kölsche Sprichwort, was fott ist, ist fott.
Echt, sagt man
sagt
das?
Sagt man, dann ist es fott. Fott ist, ist fott. So.
Hier ist schon krass.
Aber das ist ein Nachteil natürlich mit dem Hund in der Stadt, dass es überall viele Verlockungen gibt, die rumliegen, die Hunde natürlich triggern können, gerade wenn die so gerne Sachen aufnehmen wie Labrador Retriever oder Goldies. Es gibt ja Hunde, die sind einfach auch anfälliger für sowas.
Denk dran, in München hatten wir in der Hundeschule einen Golden Retriever, der hatte immer Maulkorb und alle haben gedacht, er ist aggressiv, aber eigentlich hatte der den Maulkorb weil der so krass Sachen gefressen hat.
Der hat ja auch Steine gefressen.
Wobei, ich finde das
Aufnehmen so von Steinen und Erde, das hat ja auch oft noch mal einen anderen Hintergrund, aber das fand ich schon richtig, da ist die Stadt schon echt, also das ist schon schwierig, haben wir jetzt auf dem Land eher nicht so, also wenn man ein bisschen ländlicher wohnt und natürlich dieser Stressfaktor mit diesen 1 Million Eindrücken ist natürlich für Hunde auch schwerer zu verarbeiten.
Straßenverkehr meinst du?
Ja, diese ganzen Eindrücke.
Ja, alles. Generell nicht für alle Hunde. Ich glaube, das ist ja der Grundsatz, den man so sagen muss in der Einleitung der Podcast des Themas Stadt oder Land für Hunde.
Ja.
Alles hat in der ersten Linie mit Gewöhnung zu tun. Ja. Die Gewöhnung ist das A und O.
Die Habituation.
Das ist quasi, ne, ist der Hund das gewohnt, in der Stadt zu leben oder nicht? Und es ist total typabhängig. Ne? Ich würde sagen, das ist, glaube ich, die Grundlage. Ne? Ja. Gizmo hat die Stadt
geliebt.
Nie gestresst, glaube ich. Der hat überhaupt keinen Stress in der Stadt. Der fand das
wissen wir nicht, aber weil wenn ich ihn fragen würde, vielleicht hatte der das auch, aber ich habe das eher so übersehen oder so. Mhm. Weil für einen kleinen Hund sind ja die Eindrücke noch massiver, eindrucksvoller und so als jetzt für einen größeren Hund.
Aber wenn das gewohnt ist und ich glaube, der Gizmo war ja von Anfang an den Marienplatz gewöhnt. Ne?
Ja.
Und ich glaube, der Gizmo auch von seinem Charakter her eher stoisch, eher bei sich. Ne, der ist ja auch sehr bei sich. Hingegen Khaleesi die Stadt total gestresst.
Sehr sensibel.
Hat. Die wollte ja nie mit Gassi mehr. Die wollte nicht mit. Wenn ich zur Arbeit zu Klienten gefahren bin, ich bin ja dann in die Bahn rein, dann in den Bus rein, dann in die Wohnung rein, dann von der Wohnung wieder zu der Wohnung, in die Bahn rein, dahin, dann dahin gelaufen, mit denen da zum Einkaufen, das. Das war die, stand ja nachher immer nur noch oben an der Wohnung, wenn ich sie morgens mitnehmen wollte und ist keinen Schritt vor die Tür gegangen.
Ist ja auch irgendwie,
gesagt hat, bitte nicht.
Ich meine, die Städte haben ja auch das Problem, dass immer mehr Hunde in Städten leben, weil sie Leute immer mehr Hunde anschaffen und die Städte kommen. Und es ist ja auch schön, mit einem Hund auch in der Stadt zu leben, einfach weil ein Hund ja einen auch natürlich dann, wenn man in der Stadt lebt, aus der Komfortzone rausholt und sagt, hey, komm, wir müssen jetzt auch mal ins Grüne, wir müssen uns ein Plätzchen suchen, du musst auch mal ein bisschen raus, deine Komfortzone verlassen. So, und dann haben die Städte das Problem, oftmals ist kein Geld da, um genügend Auslaufflächen für die Hunde zu schaffen. Das ist echt ein Problem, ne? Also das merkt man in Großstädten wie Hamburg oder Berlin oder so, dass wahnsinnig viele Hunde dort leben. Die Frage ist, wo sind die Auslaufflächen? Mhm. Ne? Wo sind die Grünflächen, wo die Hunde ihr Geschäft verrichten können, die in der Stadt richtig wohnen, jetzt nicht im Speckgürtel irgendwo da in Blankenese oder keine Ahnung. Was für Möglichkeiten haben die auch mal unangeleint laufen zu können?
Und in München hatten wir total Glück. Wir haben ja total nah am Englischen Garten gewohnt. Aber im Sommer konnten wir da auch nicht mehr gehen, weil der Sommer so voll war mit Picknickern. Ja. Und
das war ja. Erzähl doch mal die Geschichte, wie Khaleesi und Gizmo zusammen als Verbrecherduo die Picknickdecken abgeräumt
haben. Ja, die hat Khaleesi am Welpen, fanden das ja alle super süß, als sie mit 10 Wochen dann auf die Decken gerannt ist und alle so: Ah, ist doch nicht schlimm. Und sie mal ihren Kopf in die Chipstüten gesteckt hat und alle: Ach, das ist nicht schlimm, ist doch süß. Und als sie das dann plötzlich als ausgewachsener Labrador gemacht hat, hat keiner mehr gesagt: Ach, wie süß, sondern eher laut geschrien und gesagt:
Du hast 5-Euro-Scheine verteilt im Englischen Garten. Ich weiß noch, dass sie irgendwann mal eine Strategie entwickelt hatte mit dem Gizmo und die war richtig geil. Sie ist quasi so schwanzwedelnd und tänzelnd erstmal um die Leute rumgelaufen, die auf der Picknickdecke gesessen. Die ist da gar nicht hingegangen, die ist nur um die rumgelaufen. Und alle so: Oh, ist die süß. Und alle haben sich gedreht und dann kam der Gizmo von hinten angelaufen, ganz langsam. Ach, da ist ja noch ein Mops. Und in dem Moment ist die Khaleesi auf die Picknickdecke gesprungen, hat ihren Kopf in irgendeine Schüssel reingesteckt, hat irgendwas rausgefressen, so Nudelsalat zum Beispiel Chips oder so.
Da waren wir auch noch keine Trainer.
Dann haben die alle geschrien, die Leute, dann ist die Khaleesi abgehauen und als sie der Khaleesi hinterher sind, ist der Gizmo über die Picknickdecke gelaufen, hat sich auch noch irgendwas gekrallt. Und dann war richtig Drama.
Und das Ende des Liedes war, dass wir eigentlich immer... Und das ist
Geld
auch
dabei
pro,
gehabt.
Nein, das Ende des Liedes ist, war ja pro oder contra. Ja. Wir sind, haben antizyklisch, sind wir Gassi gegangen und wir sind schlussendlich immer rausgefahren. Auch wenn wir ganz nah am Englischen Garten gewohnt haben, sind wir immer raus im Nordteil gefahren oder raus an die Isar, wo nicht so viele Leute waren, damit wir in Ruhe Gassi gehen können. Das heißt, es ist auch ein Kontrastadt, fand ich, dass du viel Zeit investieren musst, um mit deinen Hunden ins Grüne zu fahren. Wir sind bestimmt immer eine halbe Stunde rausgefahren, eine halbe Stunde reingefahren, ne, mit dem Auto oder mit der U-Bahn. Und das hat, ich meine, normalerweise gehst du vielleicht 1-2 Stunden mit deinem Hund. Und wenn du schon eine Stunde nur Anfahrt brauchst, um in die Natur zu kommen,
ist natürlich doof.
Dann ist das schon hart. Und das merke ich hier jetzt in Köln auch wieder. Ne? Das kostet viel wichtige Zeit. Ja. Eine Stunde ist eine Stunde Fitnessstudio, die dir vielleicht fehlt. Und eine Stunde Schlaf. Oder eine Stunde.
Gerade fehlt mir ja gerade einfach.
Ja,
das ist ja gruselig.
Aber was ist denn pro Stadt? Also jetzt haben wir gesagt, also Kontrastadt ist lauter Verkehr, viele Eindrücke, viel Überforderung.
Ja.
Was vielleicht alles nicht so schlimm ist, wenn dein Hund das gewöhnt ist, also dann ist es nicht mehr schlimm, ne? Aber was ist denn pro?
Ich habe neulich so einen Artikel gelesen, da hast du richtig gemerkt, da war jetzt nicht so von Leuten, die sich mit Hunden auskennen, die haben Artikel geschrieben, Städte. Aufhänger war, dass viele Leute natürlich mit ihren Hunden jetzt auch noch Städtereisen machen. Weil Städtereisen sind halt super beliebt. So. Und dann gucken die natürlich, welche Stadt ist besonders hundefreundlich. Hamburg zum Beispiel ist so eine Stadt, Und dann guckt man, wie viele Hotels gibt es da in der Stadt, wo ich Hunde mitnehmen kann. Wie viele Hotels gibt es in Berlin? In Berlin, glaube ich, 300 Hotels kannst du Hunde mitnehmen. In Hamburg so 100 oder so. Und die bringen dann ihre Hunde mit und dann haben die geschrieben, und es ist doch auch schön, weil da leben ja auch viele andere Hunde in der Stadt und mit denen können die dann all spielen und da finden die auch schnell einen Spielpartner. So, das ist natürlich schon richtig, dass viele andere Hunde auch noch in der Stadt wohnen, auf die man dann zwangsläufig ja irgendwo mal trifft, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die auch mit denen spielen sollten oder müssen oder whatever. Aber ich glaube, was natürlich wirklich toll ist, in der Stadt mit Hund zu wohnen, ist dieses Angebot, das Städte bieten, für dich als Mensch mit deinem Hund Sachen zu unternehmen. Also in Hundeschulen zu gehen, Kurse zu machen, Mantrailing. In München allein, weiß ich noch, gibt es ja so viele Angebote für Mantrailing, von Krimi-Mantrailing, ne, so Verbrechersuche, inszeniert, bis so Sachen im Wald, K9 oder wie das heißt, diese ganzen Sachen, also auch so richtig auf Suchen. Es gibt 1000 verschiedene Angebote. Du kannst viele Freizeitaktivität mit Hund machen. Das ist auf dem Land jetzt nicht so doll.
Also hast du das interpretiert? Weil ich glaube, wir haben ja beide hoch intensiv recherchiert für diesen Podcast-Folge. Ja. Und ich glaube, ich war auch auf der Seite und ich habe das so verstanden. Das ist ja eine gute Interpretation.
Ja, gut.
Ich habe das so verstanden, dass sie auch gesagt haben, pro an der Stadt ist, dass du den Hund auch immer dabei haben kannst und dann kurze Wege hast und dann mal kurz einkaufen gehen kannst
dann
und damit hinnehmen kannst, damit hinnehmen kannst. Aber das ist natürlich für einen Hund, also für die meisten Hunde ist das Stress, würde ich sagen. Und
aber guck mal, in der Stadt gibt es zum Beispiel auch, du hast die Möglichkeit, es gibt mehr Angebote an Dogsittern. Du hast in der Stadt die Möglichkeit, auch mal wirklich deinen Hund zu einem Dogsitter zu geben oder Dogwalker, die deinen Hund sogar abholen.
Das ganze Netz für Hunde ist besser aufgebaut.
Stimmt.
Das ist so. Und ich muss auch sagen, Und das ist ja so, wie viele Hunde in der, die Welpenspielstunden, die wir gegeben haben, Samstag, Sonntag, wie viele Welpen waren bitte in diesen Welpenspielstunden? Wir haben es ja mit Azubis hochprofessionell nach Größe, nach Temperament getrennt und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, das finde ich ein Pro, wirklich ein Pro für die Stadt. Ich finde, die Hunde sind in der Stadt besser sozialisiert, weil die Leute mehr in die Welpenspielstunden gehen. Und
weil die Hunde das auch früher kennenlernen.
Die müssen und ich, Khaleesi ist in, ich meine, wir haben Khaleesi wie viele Jahre? 7 Jahre mit ihr in München gelebt. Es gab keine einzige Beißerei, die ich je erlebt habe. In 7 Jahren München, Englischer Garten. Jeden Tag zweimal Englischer Garten mindestens oder Isar. Es gab keine einzige Beißerei, die ich je erlebt habe. Und das ist das, was ich glaube, oder was wichtig ist, ich glaube, die Hunde sind in der Innenstadt, weil die Leute offener sind für diese Themen, weil die Leute modern sind, aber es ist so. Die gehen in die Welpenspielstunde, das gehört da zum guten Ton, das will jeder machen. Und ich habe das Gefühl, wirklich jetzt in der kleinen Stadt, es gibt mehr Reibereien zwischen den Hunden, weil sie vielleicht auch territorialer werden, weil das auch mehr sich...
Hast du doch bei Khaleesi auch gemerkt.
Ja, voll.
Guck mal, wenn wir, ich muss dazu sagen, München ist eine extrem hundefreundliche Stadt. Ja, es gibt in der Innenstadt, sage ich mal, in den Parks und so keine Leinenpflicht. Ne? Also das heißt, die Hunde dürfen alle frei laufen im Englischen Garten. Und das war schon so süß, wenn man sich in München einen Hund zulegt und die erste Hundesteuer bezahlt, dann bekommst du quasi vom Kreisverwaltungsreferat so einen kleinen Brief. So ein Zambalfiebel heißt das. Ja, ne? Also diese Geschichte des Hundes, des Zambals, sagt man da, das ist halt in München schon sehr lang und hunderte von Jahren und das gehört zum Stadtbild dazu und wir sagen, okay, du darfst eigentlich mit deinem Hund alles machen, räum die Scheiße weg, zahl deine Hundesteuer, arbeite mit deinem Hund total an der Erziehung, schön. Dann kannst du ihn ohne Leine laufen lassen und dann total bist du hier safe und dann habt ihr eine schöne Zeit, aber mach das bitte und halte dich da dran. Wenn nicht, dann nehme ihn lieber an die Leine und so, also richtig gut gemacht. Und Khaleesi hat ist immer auch ohne Leine gelaufen.
Ja, es gab auch nie, wie gesagt, ich habe keine einzige Beißerei, aber wir waren auch immer Englischer Garten. Ja. Du musst überlegen, Rita, die Leiterin von unserer Hundeschule, hat von Anfang an gesagt, immer die Hunde alle anleinen, kein Kontakt an der Leine, Bögen gehen und das war für uns total ungewohnt, weil wir mit Khaleesi das im Englischen Garten nie brauchten. Jetzt musst du überlegen, Rita wohnt auch im Speckgürtel von München. Da ist wieder anderer, ich glaube, das ist ein anderer Schnack, als im Englischen Garten, wo alle friedvoll mit ihren Hunden gehen. Ich habe keine Beißerei erlebt. Und
da gab es halt, das haben wir vielleicht auch Glück gehabt damals, muss ich sagen.
Ja, Khaleesi ist auch super defensiv,
muss man sagen. Aber die Hunde haben sich anders verhalten, auch weil die Khaleesi hat dann schon eher beschwichtigt, ist den Sachen aus dem Weg gegangen und so und war gar nicht territorial, weil ein Hund, du kannst in der Stadt schwerer territorial sein, weil einfach zu viele Hunde immer durch dein Territorium laufen.
Das merke ich ja jetzt auch in Cuxhaven. Sie ist ja auch in Cuxhaven anders. Sie ist ja auch mal so, dass sie andere Hunde anbellt oder so.
Kommst du gar nicht hinterher.
Und das hat sie, selbst jetzt, wo wir mal wieder mit ihr in München waren, war sie sofort in München wieder in ihrem alten Verhalten. Sie war super defensiv. In Cuxhaven geht sie schon mal gucken, wer da vorbeikommt. Und ist auch ist mehr in ihrem Territorium, sage ich mal. Und in München war sie plötzlich wieder die kleine Khaleesi, die sich vor jedem Hund duckt und sagt, ja, ich tue dir nichts.
Genau, die hat sich eigentlich immer hingesetzt und hat erst mal geguckt. Und in Cuxhaven hat sie sich einfach irgendwann mal aufgebaut und hat gesagt, ja, kannst du
ja mal. Ist hier meins, ist mein Deich hier. Ist mein Deich, brauchst du nicht herkommen.
Also das hat schon, wie gesagt, auch ist ein Vorteil von der Großstadt.
Dass genau, das ist ein totaler Vorteil.
Auch die medizinische Versorgung in der Großstadt. Du hast unwahrscheinlich viele Tierärzte, du hast Tierkliniken, also du hast diese ganzen Fachgebiete und das hat schon auch viele Vorteile. Ich denke aber auch der größte Vorteil, und da kann die Stadt eigentlich gar nicht mithalten, wenn man mal über das Land spricht, ist, dass Hunde dort eher noch so leben können und draußen unterwegs sein können, in ihrer Ursprünglichkeit, mit ihren ganzen Sinnen und auch die Möglichkeit haben, auf dem Land eben viel zu schnüffeln, viel zu riechen, viel Platz zu haben.
Und riechen, schnüffeln machen sie auch in der Großstadt.
Stadt, ja. Das aber da meine so ich mehr sagen. So Natur und so meine ich. Ne? Ich meine mehr so diese Eindrücke, diese Natureindrücke zu haben und so. Das ist schon auch ein Vorteil, glaube ich.
Aber das ist was, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, was du am Anfang gesagt hast, dass es ja für Städter total schön ist, dann einen Hund zu haben, der sie zwingt, wieder mehr raus in die Natur, mehr zu sich, mehr bei sich zu sein, in die Natur zu kommen.
Weil es auch gesund ist.
Das ist so wichtig. Also ich könnte mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, in der Stadt zu leben und ohne Hund, ohne dieses ganze, ohne diesen Natur.
Aber Schatz, dann lass uns doch mal einen Bogen machen. Wir wollen auch ein bisschen über uns reden. Wie findest du denn jetzt das vom Land, von der Stadt aufs Land? Finnfand, was waren denn für dich die Vorteile, in der Stadt zu leben? Du hast ja auch lange in der Stadt gewohnt, ich auch. Wir haben ja lange in München gelebt.
Naja, also wenn du schon so fragst, also das Shopping-Aspekt fand ich halt
Shopping
geil,
auf, ne? Nummer 1.
Soll, ja, soll ich das aufschreiben? Shopping.
Ja, Matthias, was war denn für dich in der
Stadt? Ja, TK Maxx. Ich liebe einfach TK Maxx. Ich liebe TK Maxx. Also und wir haben ungefähr 300 Meter von TK Maxx weggewohnt. Und das war für mich ein Gedicht, dass ich abends kurz vor Ladenschluss, wenn alles schon leer war oder ganz früh morgens, einfach schnell zu TK Maxx in die Home-Abteilung gehen konnte und alles angucken konnte. Oder abends, wenn ich ins Fitnessstudio gelaufen bin, diese 600 Meter, dann bin ich noch kurz zu TK Maxx rein. Oh Gott, habe ich das geliebt.
Aber das war ja erst, als der die Verkäuferin die magische Frage beantwortet hat, wie oft die denn neue Ware bekommen, und sie hat gesagt, täglich. Und dann habe ich deine Augen schon gesehen, diesen irren Blick. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist er lost, das geht ja jeden Tag.
Ja, das klingt jetzt aber so, als wäre ich so shopping-süchtig. Nur TK Maxx hat mich so getriggert. Aber ich glaube, das ist was, was ich wirklich vermisse. Und was ich hier jetzt wieder gemerkt habe, ist wirklich die Offenheit von Großstädtern. Ich merke das, ich habe ja von Anfang, also das sind zwei Themen, dieses ganz schnell mal eben ein bisschen meine Kaufsucht, nein, Kaufsucht ist übertrieben, aber meine, sage ich mal, mein Bedürfnis nach Shopping zu stillen, und das andere irgendwie diese Offenheit der Menschen, ne? Und weil ich das jetzt so
in der Großstadt.
Ja, weil ich das mit Snoopy auch gemerkt habe, auch wieder das Spiegelungsthema, auch, ne, von deinem Buch nochmal, ne, das Spiegelungsthema aufzugreifen. Ich habe mir so gedacht, krass, ich habe gerade ein ganz anderes Mindset hier wieder mit Snoopy, weil der Snoopy, ich das Gefühl habe, hier reagieren die Leute anders auf ihn. Und also ich hatte das Gefühl, ich gehe mit ihm raus und ich habe das Gefühl, oh, alle Leute lächeln ihn an. Mich haben hier so viele Leute angesprochen, haben gesagt, oh, toller Hund, ne, wenn ich abends mit ihm rausgehe. Gestern Abend auch schon wieder, warst du nicht dabei, ist mir jemand entgegengekommen und gesagt, du hast einen tollen Hund. Und
letzte Woche in der Folge hatten wir noch eine, die dich angesprochen hat, gesagt hat, der hat mich angeguckt, der mich.
Nee, das haben wir in der Folge nicht erzählt.
Würdest du nicht erzählen? Nee.
Habe ich jetzt aber erzählt. Aber auf jeden Fall. Ja, aber die Leute sind offener hier. Und ich hatte das Gefühl, also ich wurde noch nie so oft auf den Snoopy angesprochen in Cuxhaven wie jetzt hier. Natürlich muss man jetzt auch mal statistisch mitlaufen, einem hier auch mehr Leute über den Weg. Ja. Dann können einem auch mehr Leute sagen, dass der Hund toll ist. Aber ich finde die Offenheit so wichtig. Und ich glaube, dass ich aber ganz viel auch von meinem eigenen Thema da auch wieder übertrage, weil ich glaube, dieses Thema als schwuler Mann wieder zurück in die Kleinstadt und auch wieder so eine Besonderheit da zu sein, sage ich mal, oder ausgegrenzt zu sein, und na, ausgegrenzt ist ein falsches Wort, aber wieder eine Besonderheit zu sein. Und das andere Thema ist, dass ich dann finde irgendwie, dass jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich gerade ärgere, weil du mir überhaupt nicht zuhörst.
Weil ich gerade den Snoopy streichle. Aber nein, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, diese Parallelen, das ist ja total spannend. Guck mal, für Hunde in der Großstadt, ne, 1000 Begegnungen, dieses Beschwichtigende, dieses, man ist da, das ist ja auch sehr oberflächlich. Ne? Also du hast diese vielen oberflächlichen Freundschaften, vielen oberflächlichen Begegnungen, du hast 1000 Auswahlmöglichkeiten.
Ja, okay, das hast du, und auf dem Land hast du,
das ist jetzt meine Interpretation, und auf dem Land hast du irgendwie, das finde ich halt so schön, auf dem Land. Auf dem Land hast du einfach weniger Begegnungen, weniger Möglichkeiten und nutzt die dann einfach auch intensiver. Und das finde ich so toll. Und auch dieses Naturding, dass ich die Natur oder die Landschaft, oder gut, das liegt halt jetzt auch wahrscheinlich extrem nah, dass wir da in Cuxhaven da am Strand wohnen, dass ich diese Sonnenaufgänge habe, dass ich die Natur so genießen kann, dass ich diese Farben so anders, das habe ich alles, selbst im Englischen Garten. Klar fand ich das schön im Englischen Garten, so haben wir Fotos gemacht, wenn Sonnenaufgang war und Sonnenuntergang. Aber ey, ganz ehrlich, sind dann doch, wenn du mit Kamera weitergeschwenkt hast, wieder irgendwelche Seppels da durchs Bild gehüpft. Und da hat man einfach diesen Flash, das flasht einen so schön. Ja,
das flasht einen wirklich.
Das ganze Leben, finde ich, fühlt sich auf dem Land viel intensiver an. Früher dachte ich immer, nein, die Stadt ist so intensiv. Ja, die ist intensiv, raubt die mir Energie, die gibt mir auch Strom und Elektrizität und Energie, die kann mich auch aufladen, aber entlädt mich auch genauso schnell. Und auf dem Land kann ich einfach immer so, habe ich so ein Permaloading. Das ist immer so, als wenn ich die ganze Zeit Energie kriege. Und das ist immer, das ist ein wunderschöner Austausch einfach. Und das ist so, finde ich, so diese Parallele. Klar, Da gibt es jetzt weniger Tierärzte, gibt es auch weniger andere Ärzte. Man muss halt dann irgendwie dann doch mal in die Großstadt und keine Ahnung. Und gibt auch weniger Läden zum Einkaufen. Und mein Supi fahren ist halt schon ein Ereignis mal am Tag, wenn wir mal wieder andere Menschen sehen.
Ja, aber das ist wirklich, ich habe da am Abend hier wirklich drüber nachgedacht, habe gedacht, krass, übertrage ich jetzt gerade nur mein Thema, dass ich denke, alle sind hier positiver mit Snoopy, weil ich mich quasi wieder in der Kleinstadt so als Sonderfall fühle, als schwuler Mann, als schwules Paar, und ich das auch auf den Snoopy übertrage, ne, der M-Steff, auf den jetzt auch wieder alle Augen gerichtet sind, so, ne, als der M-Steff, als der Listenhund, und ich hier dann plötzlich jetzt alle so super freundlich dem Snoopy gegenüber empfinde. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass die Leute hier eine grundoffenere Haltung.
In der Großstadt? Ne,
ja, manchmal ist das schon mein Gefühl.
Meinst du, das liegt an Köln?
Nee.
Wäre das in Hamburg jetzt auch so?
Ja, ich glaube, ja, weiß nicht.
Ich glaube, die Leute sind vielleicht auch in der Großstadt, weil du halt enger aufeinander hängst, bist du halt auch neugieriger und sprichst vielleicht auch eher mal an, einfach weil du auch was, ne, klären willst gleich und das normal ist. Und in auf dem Land, wo man sich ja auch aus dem Weg gehen kann, da hast du vielleicht das Bedürfnis gar nicht so gut in
Norddeutschland. Also meinst du, dass ich mein Thema vielleicht gar nicht so auf den Snoopy übertrage, ja, sondern dass die Leute wirklich ein bisschen anders sind?
Diese Leute sind anders und bei uns in Norddeutschland ist natürlich auch so, da sind sie ja auch manchmal halt ein bisschen so zurückhaltender, sage ich mal, und quatschen dich nicht
gleich. Weiß ich noch, ja, oder die sind auch sehr stoisch, ehrlich. Ne? Ich weiß noch, der eine Verkaufsladen, wo die Frau gesagt hat irgendwie zu dir, ah, ich habe sie schon gerochen, und du so, echt, gefällt Ihnen der Duft? Sie so, nö, könnte ein bisschen weniger sein. Ja. Das ist Norden.
Ja,
das ist der Norden.
Das hat ehrlich raus. Ja. Und ich habe echt gedacht, hat sie nicht wirklich gesagt. Aber es war halt, sie hat es auch nicht böse gemeint oder so. Ne? Das war jetzt, ja, fand ich irgendwie süß. Ja, das kann auch sein, ja.
Das ist Norddeutschland.
Ja. Man darf, glaube ich, diese schweren arabischen Düfte gar nicht immer tagsüber im August tragen. Ja, da können schon auch die Leute dann neben dir umfallen plötzlich.
Nee, aber ich glaube, das ist, das sind Aspekte, die total für die Stadt sprechen. Aber für den Hund würde ich tendenziell sagen, dass es auf dem Land nie, obwohl, kann man das sagen, dass es schöner ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist mehr an der Natur und das ist gut für einen Hund. Und das ist das, wonach Menschen wir uns auch sehen. Aber ich glaube, trotzdem kann man es nicht pauschalisieren. Ich glaube, es hat was mit dem Charakter der Hund Hundes zu tun und mit der Gewöhnung. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Hunde untereinander in Großstädten besser sozialisiert sind. Das glaube ich.
Ja. Und es kommt ja auch immer, ach, kann man eigentlich gar nichts mehr dazufügen. Das stimmt.
Und das auch, ich glaube, die Genetik, Großstädte, habe ich auch das Gefühl, sind auch in Trainingsmethoden offener. Ich habe das Gefühl, seitdem wir in Cuxhaven, ich hatte in München, hatte ich das Gefühl, aversive Trainingsmethoden, auf die Idee wird niemand mehr kommen. Ja, war manchmal mein Gefühl. Ja, gut, wir haben natürlich auch nur in der Hundeschule gearbeitet, wo man auch nie aversiv gearbeitet hätte jetzt. Ja. Ne? Aber auf dem Land, was ich da manchmal gehört habe, noch für Ansichten über Hundeerziehung, da bin ich manchmal schon erschrocken.
Ich denke mal, es gibt auch in der Stadt viele Hundetrainer, die da alleine arbeiten, die trotzdem auch immer alles rausholen. Schepper, Büchse, Wurfkette oder weiß der Geier. Und den Leuten dann auch manchmal krude Tipps geben. Und der Trend, gerade in der Großstadt, auch sich immer wieder zu unterscheiden und so und abzusetzen von anderen. Da gibt es auch immer, sage ich mal, auf die Spitze getriebenere, kleingeistigere, ja fast schon Dogma, die dann da gepredigt werden, ne? Dass jeder so seine Nische findet. Da finden die Naturhunde-Freaks ihre Nische, die ganz ursprünglich wölfisch noch erziehen wollen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, wir sind die Veganen, wir machen das alles mit Liebe und vegan. Und die Hunde machen wir mit denen, die kriegen kein Nein und kein Verbot und überhaupt gar nichts. Die dürfen alles kennenlernen und müssen das selber erfahren. Da gibt es halt tausend verschiedene Sachen und man kommt da auch wirklich durcheinander. Und es wird auch, glaube ich, auf dem Land gibt es halt dann drei Hundetrainer und wenn du Glück hast, kommst du an den einen, der den Hund halt nicht das Knie in die Seite rammt. Ne? Und ansonsten, ja, das ist halt der Unterschied, das stimmt. Und du weißt ja, dass ich immer wieder auch Anfragen kriege und Leute sagen, ja, können wir zu dir kommen, können wir bei dir was machen mit unserem Hund, wir finden niemanden, der so arbeitet, ne? Der eben nicht mit Gewalt arbeitet, nicht aversiv arbeitet und mit so einer, der halt so eine schöne, sag ich mal, Lerntheorie hat, die für den Hund auch gut ist und der uns Menschen auch so mit einbezieht.
Aber wie geht's dir denn jetzt, wenn du mal überlegst?
In der Stadt.
Naja, du warst
bei Promi Big Brother.
Nein, du warst der eingefleischte Münchner immer, ne? Wie viele Jahre hast du in München gelebt?
30.
30 Jahre. Und du hast mal zu mir gesagt, du konntest dir nie vorstellen, München jemals zu verlassen, ne?
Ja, in meinem kleinen Jochengehirn. hat sich das nie manifestieren können, der Gedanke, woanders zu leben, weil ich halt als Kind auf dem Land gelebt habe und immer in den Ferien zu meinen Großeltern nach München gefahren bin. Und da habe ich halt immer das volle Programm bekommen von denen und das habe ich immer so in mir gehabt und das war für mich immer so was Besonderes gewesen. Meine Mutter war ja auch immer richtig geil. Die hat mich ja zu meinen Großeltern immer in den armseligsten Klamotten gesetzt. Hat sie mich in den Zug gesetzt und so, warum soll ich die kaputte Jacke anziehen? Sagt sie, zieh die kaputte Jacke ruhig mal an. Und dann bin ich am Bahnhof angekommen, dann hat mein Großvater mich aus dem Zug steigen sehen, hat das erste, was er zu mir gesagt hat, war, mit der Jacke brauchst du hier gar nicht rumlaufen. Wir gehen gleich zum Lodenfrei, da kaufen wir dir einen schönen gleich Mantel. So, da kaufen wir dir gleich einen schönen Lodenmantel. Und dann habe ich mir einen schönen Mantel ausgesucht. So. Und meine Mutter hat gedacht, bingo, das ist gut gelaufen, hat funktioniert. Nee, aber das war, die Stadt war für mich halt immer einfach toll und auch das Umland fand ich schön und es war immer mein Traum, da mal zu arbeiten und da mal zu leben. Und es war ja auch die erste Möglichkeit, die ich hatte, nach München zu gehen. Zerrapp, zapp, zapp, war ich da.
Was war deine erste Möglichkeit?
Die erste Möglichkeit, nach München zu gehen, war, ich habe mich auf der Journalistenschule damals beworben fürs Studium und habe mich gleichzeitig Radio habe ich schon, das war noch so Lokalradio, Radio Charivari, habe ich einen Job bekommen, die haben mir gleich einen Job als Moderator angeboten. Ich habe ja da schon als Moderator gearbeitet beim Öffentlich-Rechtlichen und dann bin ich aber zum Bayerischen Rundfunk gegangen, habe da mein Volo gemacht und habe da bei Bayern 3 gearbeitet und habe da, das ist mir neulich auch wieder eingefallen, krass, ne, diese Verbindung, Ende der 80er, Anfang der 90er hat ja Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die haben aufgehört bei Bayern 3 ihre Radiosendung zu machen. Die hatten also eine super bekannte Radiosendung. Und als die aufgehört haben,
wie lange die das auch schon alles machen,
hat Bayern 3, dieser Radiosender, das komplette Programm umstrukturiert und hat da neue Leute hingesetzt und da habe ich angefangen und habe diese Sendung da übernommen, nachmittags 14 Uhr. Und
waren die nett zu dir? Hast du die mal getroffen, Gottschalk und
Jauch? Nee, die haben mit uns nicht geredet. Nee, haben die gar keinen Bock gehabt. Das waren ja damals Megastars, die haben ja mit niemand geredet.
Ja, früher war ja auch, aber hat mir lustigerweise, weil ich ja bei Insta jetzt auch gepostet hatte, irgendwie ja Jauch versus Shireen David, wer ist Team Jauch, wer ist Shireen David, hat mir eine geschrieben, sie hatte Freundin, die arbeitet in irgendeiner Boutique und die hat gesagt, also von Gottschalk kann man gar nichts Positives berichten, der redet nicht mal mit den Leuten da und der will immer nur die, der lässt immer die Chefin kommen und lässt sich nur von der Chefin bedienen.
Wow.
Hat die erzählt. Ja. Also deckt sich ja mit dem, was ich du gerade so sagst.
Ich weiß
nur,
beim Bayerischen Rundfunk gab es damals am Mövenpick-Restaurant. Das war wie die Kantine. Da haben die da alle gegessen, die ganzen Leute, die da gearbeitet haben. So. Also so. Und dann bin ich da mal hingekommen, halt zur Arbeit morgens. Und da war da schon alles abgesperrt. Und da habe ich gesagt, was ist denn da heute los? Ja, Thomas Gottschalk wird 40. Der hat alle eingeladen. Und dann hat er da seine ganz viele Stars eingeladen und vom Sender alle und so. Und die haben sich immer da schon so separiert. Aber die waren ja damals halt auch schon richtige Stars.
Ja, man darf halt nicht vergessen, ne? Radio, es gab früher Medienradio, Fernsehen und Print.
Das war's.
Und ich habe da gestern noch mit jemandem von Endemol gesprochen und ich habe gesagt, ich sehne mich manchmal so sehr nach dieser einfachen Medienlandschaft von früher zurück, wo es wirklich nur diese drei Medien gab.
Zeitschriften, Fernsehen und Radio.
Ja, das war, manchmal überfordert mich das alles, was es heute schon gibt. Ja. Ich meine, jetzt mit Knossi kam ja Big Buzzer, geht weiter mit Knossi auf Twitch. Dann denke ich mir, what the fuck ist Twitch?
Also eine Gaming-Plattform.
Eine Gaming-Plattform. Ja. Also ich komme nicht mehr mit. Es gibt so viele Medien und man kommt, es ist eigentlich nur noch überfordernd langsam.
Die Kids spielen noch immer so Computerspiele, wo die alle miteinander irgendwie vernetzt sind und wo du immer gegen die Leute spielen kannst.
Aber was hat Big Brother jetzt damit
zu tun? Naja, und auf den Gaming-Plattformen gibt es halt so Gamer, die haben riesen Followerzahlen, Millionen Leute, die denen folgen. Die haben dann zu Hause so ein kleines Studio, da senden die dann live, wenn die quasi online spielen. Kannst du denen zugucken und kannst auch gegen die spielen.
Gut, es gibt für alles Interesse.
Dann kommentieren die das und erzählen so ein Business, wie wenn du bei denen im Zimmer hocken würdest eigentlich, so sage ich jetzt mal. Wir haben halt richtig viele Follower und die Leute, und da kommt ja Knossi, kommt aus dieser Poker-Ecke, der hat ja immer so Online-Poker und so gespielt, da ist der ja berühmt geworden und da machen die dann halt einfach auch so andere Veranstaltungen, unter anderem immer so Events, wo die sich dann treffen und irgendwie sowieso.
Und das macht er jetzt im Big
Brother. Der zieht dann jetzt quasi ins Big Brother Haus ein und macht das 3 Tage lang mit so anderen Jungs und Mädels, die da auch aus dieser Gaming-Szene kommen oder die halt bekannt sind. Ja, hier so Montana Black zum Beispiel und so, ja. Der kommt ja hier aus unserer Ecke.
Aber man kommt ja gar nicht mehr mit, auch dann. gestern, als Ron bei euch im Studio saß, der kommt wieder von TikTok oder YouTube?
YouTube.
Ich komme nicht mehr mit. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Und mir wird diese Staffel Big Brother so bewusst, dass es teilweise so wie Paralleluniversen, mediale Paralleluniversen gibt, die ich nicht mal mehr kenne. Denen geht es mit Fernsehen so, ne? Hast du ja gestern gemerkt, Ron
kannte erst mal, aus
kannte Fernsehen. Marlene nicht, Marlene
Luch nicht,
kannte Jochen Schropp nicht, kannte dich nicht, kannte
alle. Aber er war so freundlich, wir standen zusammen im Studio, ich hatte ihn schon anmoderiert, da war eine kleine Werbepause, dann sagt er, du, wie heißt du eigentlich? Dann sage ich, ich bin der Jochen. Ach ja, hallo Jochen. Und das fand ich irgendwie
aber
so
süß, aber das ist krass, er nimmt an dem Format teil und weiß vorher noch nicht mal, was drumherum passiert. So, ne? Das ist aber süß auch, aber daran merkst du, oder da wird mir immer mehr bewusst, dass es mediale immer mehr Spielflächen, Paralleluniversen gibt.
Plattform heißt
ja, das. Ja, Plattform, wie auch immer, mir egal. Für mich ist es wie ein anderes Universum. Es
teilt sich halt immer mehr
auf. Und es überfordert mich immer mehr.
Im Grunde ist es ja so wie quasi in 2000 an dieser Trend kam, dass es plötzlich 1 Million Pipifax-Fernsehsender gegeben hat plötzlich, ne? Und du da mit deiner Satellitenfernbedienung da gezappt hast und hast 25 komische Sender gehabt, wo du gar nicht wusstest, was läuft da eigentlich. Und jetzt, das gibt's alles nicht mehr und jetzt hat sich das alles aufgeteilt auf andere Plattformen. Jetzt guckst du halt YouTube, machst halt YouTube, guckst du dir da Content
aber an. Aber ich sehne mich manchmal nach diesen 2000er, 90ern. Es war so einfach. Es war, auch wenn ich heute überlege, wie normal dieser Hass im Netz geworden ist. Ne? Ich denke mir jetzt, es schimpfen so viele, Big Brother, ich kenne da niemanden mehr, es ist so langweilig. Dann frage ich ja, was ist denn langweilig? Ja, passiert ja nichts. Ja, dann denke ich mir, ja, was passiert nicht? Ja, können sie nicht sagen, weil sie eigentlich nicht sagen wollen, dass sie Sommerhaus der Stars kennt und da wirklich nur noch Hate und Knallerei und Beleidigung passiert. Natürlich wirkt dann dagegen sowas wie Promi Big Brother, wo Leute sich verstehen, wo es auch irgendwie noch nett miteinander zugeht, wo man auch mal nette Clips hat, wo man mal lacht, wo es um Romantik geht, wo es um Trennung geht, um normal zwischenmenschliche Themen, empfindet man dann plötzlich als langweilig, weil man es kennt, dass der eine dem anderen eine reinhaut, der andere das F-Wort zuschreit, der andere Arschloch, Kinder beleidigt werden, weiß der Geier was. Das wird immer mehr verroht, es verroht, es verroht, es verroht. Und ich frage mich immer, in welcher Doppelmoral leben wir, ne? Dann kommen Leute und sagen, ja, du darfst nicht Suppenhuhn zu jemandem sagen. Gut, es ging um was anderes, Tieferes, ich weiß schon. Aber es wird alles immer extremer, es wird immer extremer. Wir spalten unsere Gesellschaft immer mehr. Ist manchmal so mein Gefühl. Und Reality-TV ist für mich, auch wenn es immer so verschrien wird, als das ist ja so Verblödungsfernsehen, ist manchmal auch ein Sinnbild dessen für mich, für unsere gesellschaftliche momentane Situation. Und ich habe das Gefühl, es ist alles nur noch es spaltet sich immer mehr in zwei Extreme. Und das sieht man politisch ja auch. Passiert einfach gerade. Und das macht mir Angst.
Sommerhaus der Stars gegen Big Brother. Zwei politische Systeme. Aber man muss man muss natürlich auch sagen, dass viele Menschen das ja auch Reality-Shows deshalb geguckt haben, weil sie einfach mal dieses Gefühl hatten, hautnah dabei zu sein bei Leuten und das auch beobachten zu können. Dieses Schlüsselloch-Effekt, ne, das hatte natürlich so einen großen Reiz. Okay, jetzt hast du Schlüsselloch-Effekt natürlich auf ganz vielen anderen Medien.
Ja, aber
Medien. Eigentlich
ja nicht, weil ich habe das gemerkt, als wir einen Livestream mal nachts anhatten vom Big Brother, dass ich es so schön fand. Ich bin da hängen geblieben, obwohl ich gedacht habe, was für ein Schwachsinn, weil es nicht verschönt war.
Ja, ich
wir sehen doch bei
Ende
den Influencern alles nur noch verschönt, nur noch das, was sie zeigen wollen.
Das ist halt Schlüsselloch-Effekt. Aber ein Fake-Schlüsselloch-Effekt, weil das natürlich nur das ist, was du auch wirklich
auf
sehen
Social
sollst.
Media
genau,
auf Social
Media
nicht.
Das ist ja quasi so ein geschönter Schlüsselloch-Effekt. Und bei so einem Projekt wie Big Brother, jetzt auch mit einem Livestream wieder und so, wo du das halt nicht schneiden kannst, sondern dir auch angucken kannst, hast du halt das nicht und das hat auch wieder so einen besonderen Reiz. Ja, wo soll die Reise hingehen? Ich finde das ein schönes Projekt dieses Jahr, weil es mich so ein bisschen auch aus dieser, wenn ich Sommerhaus geguckt habe mit dir, ich habe ja Magenschmerzen bekommen.
Am
ich konnte es mir gar nicht angucken, einfach weil ich mir gedacht habe,
war so negativ geladen. Nur noch.
Ja.
Aber du merkst ja, die Leute wollen das, ne? Dann beschweren sich wieder, alles passiert ja nichts. Mich ärgert das.
Dieses Wollen.
Weil ich denke, können wir nicht mal einfach wieder Menschen nett zusammen sitzen sehen, die lachen, die Spaß haben, wo man das Gefühl hat, man ist Teil des Ganzen. Klar passieren auch mal Konflikte, aber es passieren jetzt keine Konflikte, die, ich sag mal, wo wirklich wie die Valentina-Gigi-Geschichte, wo es mal richtig auch handgreiflich geworden ist. Und das passiert halt nicht, sondern es kommen verbale Diskussionen. Und verbale Diskussionen sind wichtig. Das regt uns an. Es wird immer, ja. Menschen können ihre Stellung beziehen und man kann sich weiterentwickeln. Und man erreicht ja mit so Reality-Formaten vielleicht auch Leute, die auch offen dafür sind, sich auch weiterzuentwickeln, sich mit anderen neuen Themen zu beschäftigen. Und
trotzdem sind die starken Charakterien, sag ich, die starken Charaktere oder die wieder am meisten oder viel
Charakterien klingt so böse, das hast du von Frau Wollny.
Ja, halt das hat die geklärt, Frau Wollny halt mal gesagt. Das hat die mal in ihrer Big Brother Staffel gesagt, hier sind ja viele Charakterien und unterschiedlich.
Ob sie sich das vorher überlegt hat, das war genial.
Ja, bestimmt. Nein, das hat die nicht gecheckt. Und ich glaube, die wieder so stark polarisiert haben oder wo die Reibung wieder am, sag ich mal, heftigsten war, ja, sie sind ja auch schon wieder welche weg.
Jürgen meinst du?
Ja, Jürgen und auch, ich finde ja auch Patricia, das war ja, die hat ja auch schon polarisiert, die ist auch rausgeflogen.
Ach, Jürgen tat mir leid, als er rausgeflogen ist. Er tut mir leid, aber klar, er hat sich im Ton vergriffen, aber ganz im Ernst, ich sage immer, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Amen. Wir sind doch alle nur fucking Menschen. Ja. Ich habe Menschen schon mal, guck mal, ich habe eine Schulfreundin mal getroffen. Ich dachte immer, ich war der liebe kleine Matthias, der immer eingeschüchtert saß und für alle nur Gutes wollte. Da hat die mit uns gesprochen, hat sie gesagt, Matthias, ich erinnere mich dran, hast du mich einmal so böse ausgelacht, weil ich irgendwas nicht kannte oder so. Und da fühlte ich mich so doof und da hast du mit Annika so doll über mich gelacht. Und da habe ich so gedacht, krass, guck mal, jeder Mensch, jeder macht mal Fehler, jeder kann sich, das ist so wichtig und es ist nur noch so, es wird alles so verurteilt immer gleich, zu Tode, im Hundetraining, im Reality-TV. Ja. Wir müssen doch alle voneinander lernen.
Ja, gebe ich dir total recht.
Offen sein.
Ich denke, was halt immer sauer aufstößt, ist halt, wenn man auf Menschen trifft, die halt sagen, mein Wort ist gesetzt, das, was du sagst, interessiert mich eigentlich gar nicht, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung, du musst erstmal dahin kommen, wo ich hinkomme, und das ist ja schon sehr abwertend. Ne?
Das, naja, gibt das ja ist Menschen, ein Problem, es gibt Themen, da kann man sich nicht mehr bewegen, ich merke das auch, ich habe eine Freundin gehabt, die hat sich mal so ein bisschen AfD-positiv geäußert, und da habe ich gemerkt, da habe ich mich auch distanziert, ich habe gemerkt, das war so ein Thema, da konnte ich nicht mehr über meinen Schatten. Ich konnte nicht mehr über meinen Schatten springen.
Aber du hast hier ja auch nicht einen riesen Vortrag am Ende gehalten und hast sie in einem Gefühl zurückgelassen, sage ich mal, die größte Versagerin.
Nein, aber wir spalten uns ja trotzdem immer mehr. Ich merke dadurch natürlich, ich habe mich distanziert, habe gar nicht erklärt, warum, weil ich gedacht habe, es bringt eh nichts. Und die Frage ist ja dann schlussendlich, wenn man nicht mehr miteinander spricht, und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man nicht mehr miteinander spricht, wird die Kluft zwischen zwei Parteien immer größer, weil man kein Verständnis mehr füreinander schafft. Und ich glaube, das wird immer schlimmer, wenn man Leute, wie nennt man es, outcallt oder wenn man Leute cancelt.
Das war ja übrigens auch das Problem mit der AfD, warum die überhaupt so weit kommen konnte, weil man mit denen nie gesprochen hat. Wenn man die viel früher
Das ist meine Meinung, weil ich denke mir,
man hat immer gesagt, denen darf man kein Podium geben, die muss man ignorieren und so. Ja, aber guck mal, in dem Moment, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, die zu entlarven, die hätten sich ja selber
entlarvt. Sich ja sehr entlarvt, trotzdem aber haben wir so viel Zuspruch.
Das hat denen ja viel mehr Zuspruch gegeben und viel mehr gebrodelt am Ende, weil man sie mal wegignoriert hat und so getan hat. Jetzt geht das natürlich nicht mehr. Jetzt sind die aber auch schon richtig weit gekommen, leider Gottes. Aber das hätte man schon viel früher machen müssen.
Das weiß
viel
ich
früher die Diskussion da auch suchen müssen und nicht einfach die Augen zu machen und sagen, nee, wollen wir nicht, das wollen wir nicht, weil die waren ja da. Sind ja gewählt worden, die waren ja da. Und ich glaube, das ist so ein Learning, also doch in die Diskussion
Da kann ich mich nicht so äußern, ob ich das gut oder richtig und schlecht finde, was du sagst, weil dafür habe ich dafür keine Ahnung genug davon. Das ist so, habe ich mich nicht
mit auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen meine Meinung, weil ich mir gedacht habe, naja gut, okay, da rennen so viele Äumel rum. Wenn man die früher mal irgendwo hingesetzt hätte, hätten viel mehr Leute vom Fernseher
aber
gesessen
und gesagt, weiß ich nicht, es sind doch so viele Äumel immer noch, die so viel katastrophale Sachen sagen und trotzdem haben die ja Zuspruch. Also irgendwie bringt es alles nichts. Ich glaube, das Problem ist im Kern, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer mehr spaltet, die Meinungen immer extremer werden und das natürlich, und das ist ja so, und das merke ich ja schon in unserer Beziehung, sagst du A, sage ich tendenziell eher schnell, nee, B.
Deshalb sage ich jetzt immer B.
Und dann
sagst du, ja, na, dann A.
Und wenn du aber B sagst, dann sage ich, ah nee, vielleicht lieber A. vielleicht A.
Schön.
So, und so leben wir ja in so, ne, das ist ja oft
ist ja
so,
in
so, ne?
Unser, ist ja menschliches das Verhalten.
Ja, total.
Erstmal dagegen und immer sagen, nein, das machen wir anders. Und ja, das ist einfach in uns drin.
Oder wenn du zum Beispiel eher ängstlich bist, bist dann du bin ich eher souverän, safe, und souverän. Und wenn du eher souverän und stark bist, dann werde ich eher der Bedenkenträger genau. Und sage immer, überleg doch mal. Ne? Und das glaube ich, und das passiert ja in so einem öffentlichen Diskurs auch ganz oft. Ne? Und umso mehr du pro bist, umso stärker wird das Kontra dagegen auch. Und ich weiß aber nicht, das ist jetzt auch nur, das sind nur Gedanken. Ich sage jetzt hier nicht, das, was ich hier erzähle, ist richtig oder falsch. Das sind nur philosophische Gedanken in den Raum geworfen. Ob das jetzt eine Richtigkeit hat oder ob ich hier totalen Schwachsinn rede, weiß ich nicht. Das sind nur einfach Gedanken, die ich nicht für hundertprozentig richtig halte. Und das finde ich eben wichtig, dass wir in der Gesellschaft Gedanken äußern können, dass man dann in den Diskurs geht, ist das richtig oder falsch? Und dann gibt es aber extreme Meinungen, wo ich der Meinung bin, da will ich dann nicht mehr diskutieren, ist es richtig oder falsch.
Wie geht's jetzt weiter?
Das war jetzt ein Ausflug thematisch, das wollten wir eigentlich gar nicht.
Aber finde ich ja schön, dass wir mal gemacht haben. Es ist ja heute auch wirklich so, jetzt heute Abend ist Spätsendung, ich muss jetzt auch noch ein bisschen mich hinhauen, ein bisschen pennen. Der Snoopy liegt schon auf der Couch und schläft. Er ist manchmal wirklich wie so ein Riesenbaby.
Ja,
er
ist wie ein Dinosaurier.
Ich vermisse den Gizmo die ganze Zeit jetzt schon sehr, sehr stark.
Meine Mutter hat ja ein Bild geschickt. Ja. Er läuft im Schnee gerade.
Ja,
der wird kalt. Aber jetzt noch mal ganz kurz, das haben wir letztes Mal vergessen.
Was
Kacke unterm Schuh der Woche und Schwanzwedler.
Oh, Kacke unterm Schuh der
Woche. Der bringst du jetzt noch.
Nee, du erwischst mich jetzt da eiskalt. Ich weiß überhaupt nicht. Fand du mal an, dann kann ich nachdenken.
Mein Schwanzwedler der Woche und Kacke unterm Schuh der Woche ist wieder was ganz Romantisches.
Ja?
Ja, ich hab, das war irgendwie beides zusammen. Ich habe doch hier gelegen und ich bin ja hier ganz traumintensiv gerade. Und ich hatte doch bei Wetten, dass diese Wette gesehen, wo eine Wettkönigin als Kind mal Schottenröcke irgendwie, weiß ich nicht mehr, zuordnen konnte. Und die hatte sich jetzt beigebracht, Wetten anhand von so Strichcodes zu identifizieren, farbliche Strichcodes. Und das hatte ich gesehen. Und ich lag hier morgens im Bett und bin eingeschlafen wieder und habe dann geträumt. Und ich habe geträumt, dass wir beide uns in so kleine Strichcode...
Ach so, ich dachte, in so pulverisieren.
In so Strichcode, so Kästchen verwandeln. Und es war für mich ganz schlimm, weil ich das geträumt hatte, das Gefühl, weil in dieser Wette war das auch immer so, da kam diese Wette, wurde gezeigt und dann wurde so und dann gingen die in so Strichcodes über. Und so war das in diesem Traum. Es hat so gemacht und wir haben uns immer mehr in diese einzelnen Farbpigmente aufgelöst, du und ich. Und ich hatte diesen Traum und ich habe geträumt, wir haben nur noch ganz wenig Zeit miteinander. Gott, kann ich schon wieder heulen, wenn ich das erzähle gerade. Ich hatte diesen Traum, dass wir uns beide immer mehr in so Farbmoleküle auflösen. Und ich habe das richtig gemerkt und habe gedacht, Gott, unsere Zeit läuft so davon.
Ja.
Und ich bin dann wach geworden in diesem Gefühl, das mit uns konservieren zu wollen. Und dass ich dich halten will und dass ich dich... Und ich war ganz
traurig, als du aufgewacht bist.
Und irgendwie fand ich es auch total schön, dass ich sowas träume. Dass ich dich so liebe, dass das irgendwie. Das war so
schöner
Kacke unterm Schuh der Woche. Und auch trotzdem, weil ich es ja irgendwie schön fand.
Ich hatte so Kacke unterm Schuh die Woche, als wir hier angekommen sind und am Anfang hier noch rumgemacht haben. Ich plötzlich gedacht habe, boah, das wird hier richtig krass werden. Wir haben Khaleesi dabei, wir haben den Snoopy dabei. Das geht in eine Richtung, dass, oh Gott, wie sollen wir hier? Wir müssen unseren Alltag wuppen, weißt du, hier haben diese Nachtarbeit. Das ist alles so. Wie kriegen wir das alles hin? Und dann habe ich mir echt gedacht so, oh nee, ich werde das nicht aushalten, wie soll ich das machen? Und habe fast schon angefangen, auf dich einzureden, so von wegen, weißt du noch, gesagt, ja, vielleicht ein paar Tage, dass der wieder nach Hause fährt. Genau, das war eigentlich so mein Kacke unterm Schuh, weil ich gesagt habe so, wenn ich das jetzt nochmal so nach einer Woche wieder sehe, ist ja alles halb so schlimm und es ist ja alles toll gelaufen und hat sich super gut eingegroovt. Aber das war so mein Mean Moment, würde ich sagen. Und es war bestimmt auch nicht fair dir gegenüber, weil du freust dich ja auch da drauf. Und du machst ja auch hier was, du nimmst mir ja auch total viel ab. Ist ja jetzt nicht so, dass ich total
gestresst bin. Bin ich in den Schlamm gefallen, ja, genau, zum Beispiel,
durch weil
ich
alleine Gassi war. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Schwanzwedler der Woche. Fahre ich mit Melissa dann nach Hause von der Sendung zusammen und ich erzähle ihr das und sage, du, heute hatte ich so eine Diskussion mit Matti und er war total traurig und irgendwie hatten wir beide so ein Gefühl so, nee, das geht nicht, wir können uns jetzt nicht wieder irgendwie hier trennen und verabschieden und so. Und dann guckt sie mich so an, auf Nachhausewegen sagt sie mich, beneide dich so, weil du hast jetzt jemanden, der liegt in deinem Bett und wartet auf dich. Und das war für mich so ein schöner Moment und das hat mir so gut getan und es war so lieb gemeint von ihr auch und war so versöhnlich und tröstend und irgendwie so aufbauend und wertschätzend auch zu sagen, was ist das für ein Glück, dass ich so einen Mann habe und dass ich das erleben kann hier in diesem ganzen Irrsinn, der hier gerade abläuft
seit Wochen. So an. Ich glaube, du hast es schon im letzten, ja.
Nee,
erzählt, aber ich finde es total schön, dass es dir so nachträglich nachwirkt.
Habe ich das
dass
gemacht?
Heute, ich weiß
ja,
es
nee, aber das ist wirklich, das war wirklich wunderschön und da, ach, das war mein Schwanzfeder der Woche und dass mir der Ron den Biertornado vorgeführt hat und ja, alles.
Und er gesagt hat, nice Schwanzbo.
Nice Schwanzbo.
Hat er dir erklärt, nice Schwanzbo.
Das, ja, das sind die Abgründe.
Ich muss jetzt beim Schwanzwedler der Woche daran denken, dass die ganze Zeit so ein Reality-Star, der William Whatever von Are You The One, gerade riesen Bildschlagzeilen immer hat, der Mann mit größten Penis Deutschlands.
Ja.
Darüber muss ich
da reden wir jetzt,
privat drüber. Gerade Bildschlagzeile
ja,
jeden
das
Tag,
musst du
das
ganz
muss
schnell
riesen
aus.
Klicks
ja,
haben.
Das musst du aus, das
unfassbar.
Hat, ja, Clickbait wahrscheinlich, da geht's richtig ab.
Ist das spannend, ne?
Ja. Ja. Die sollten mal über unseren Schwanzwedler der Woche berichten.
Ja, finde ich auch.
Schön war's. Nächste Woche sind wir schon wieder zu Hause, wenn wir Podcast aufnehmen.
Ich freue mich. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt nochmal überlege, ist das eigentlich mein Schwanzwedler der Woche?
Da kommen wir vom Strand.
Wir schreiben
zurück
schon so viele Leute bei Insta, wann kommen endlich wieder die Cuxhaven-Bilder. Und ich weiß noch, bevor wir gefahren sind, weißt du noch dieser Moment, wo ich mit dir gelaufen bin und ich gesagt habe, guck mal, das sind die Farben, die ich mir gerade für unser Zuhause so im Bild habe. Dieser Sandstrand, dieses ewige Blau-Grau vom Himmel und dem spiegelnden Watt von dem blau-grauen Himmel und dann diese orangefarbenen, wie heißen die, Deichrosen, Strandrosen, diese Blätter.
Also riesigen Hagebutten.
Hagebutten, die gerade orange sind, in diesem Sand, grau, blau. Wunderschön.
So,
und das habe ich gerade in meinem Kopf danach sehen.
Da beamen wir uns hin, da sehen wir nächste Woche wieder. Ja. Dann nehmen wir euch wieder mit. Bis dann. Empfehlt uns auf jeden Fall weiter.
Bitte.
Ja, seid nächste Woche
und
wieder
gebt
mit
uns
dabei.
Eine Bewertung.
Ja, Bewertung. Wir brauchen Bewertung, Bewertung,
bitte,
Bewertung, Bewertung.
Bitte. Wir haben so gute Zuhörerzahlen, aber das muss ich auch mal in den Bewertungen.
Ja,
hat es
jetzt schon verdreifacht
jetzt, ne?
Die letzten Wochen.
Genau.
Wir drücken euch ganz
fest.
Tschüsschen, tschüss.